Selten habe ich so hohe Downloadzahlen und so viel Feedback bekommen wie zu der Folge, die wir kürzlich veröffentlicht haben zum Thema Anthropomorphismus. Das Thema brennt euch unter den Nägeln, es brennt mir unter den Nägeln, weil es einfach omnipräsent ist wahrscheinlich und wir überall darüber stolpern. Und nach sickert es immer mehr durch, dass, ja, dass die Vermenschlichung bei Pferden kein Kavaliersdelikt ist und das nicht irgendwie niedlich und lustig ist, sondern echte Probleme produziert. Darum wollen wir uns heute noch mal ein bisschen mehr in das Thema vertiefen und wir haben das mal ganz, ganz provokativ genannt, das Pferd als Projekt oder warum Pferde kein Projekt sind. Ich bin Selina Skogan. Ich bin eure Expertin für multidisziplinäre Pferdeausbildung und mein Anliegen ist es, mit euch gemeinsam ein besseres Lebensmodell für Pferde und ein besseres Trainingsmodell für Pferde zu entwickeln. Also lasst uns da gemeinsam mal reinschauen, lasst uns das mal ein kleines bisschen erforschen und hingucken, was da eigentlich los ist. Herzlich willkommen zu unserer neuen Freitagsfolge im Podcast. Und zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken. Ich habe selten so viel Feedback bekommen wie zu der Folge über Anthropomorphismus. Das scheint ein Thema zu sein, das uns alle betrifft und alle irgendwie, ja, beschäftigt, vielleicht weil wir es so oft um uns herum sehen. Und je mehr wir uns auch wissenschaftlich mit dem Pferd auseinandersetzen, desto mehr wissen wir, wie falsch das eigentlich ist und wie viele Probleme wir damit selber kreieren in der Beziehung zu unseren Pferden. Das allein ist schon ein Grund, warum wir da heute noch mal ein kleines bisschen tiefer einsteigen möchten. Lass uns mal gucken, wie viel Zeit wir damit verbringen. Ich habe noch ein paar andere Themen mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte, aber das wird dann vielleicht was für die nächste Woche. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin eure Gastgeberin und Kopf und Herz hinter Equidemia, wo wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, Gefühl und Wissenschaft miteinander zu verknüpfen und dann multidisziplinär aufs Pferd zu gucken. Das Pferd als Projekt, das ist irgendwie was, was wir immer und überall hören. Und es ist egal, ob ich Kurse mache oder Reha mache oder in welchen Vorgesprächen ich auch immer sitze, ganz oft höre ich, mein Pferd funktioniert nicht richtig oder auch, dass wir das Pferd als Aufgabe sehen. Das Pferd ist eine Aufgabe, das ist ein Projekt, das ist eine Liste von Symptomen, die irgendwie gelöst werden müssen. Und lass es uns mal einfach ganz klar sagen, wie es ist. Pferde sind keine kaputten Maschinen. Das ist nichts, was gefixt werden muss und was wir mit einem besseren Trainingsplan, einem neuen Gebiss oder irgendwie drei Webinaren reparieren. So funktioniert das nicht. Pferde sind wertvolle, eigenständige Wesen, sind Beziehungspartner, die genauso wie dein Kind, dein Partner, deine Frau, dein Mann, wer auch immer, gesehen werden wollen und als Ganzes begriffen werden wollen. Und genau darüber werden wir heute reden. Die erste Frage, die wir uns stellen dürfen, ist ja auch, warum denken wir überhaupt so? Und ihr wisst, ich mag immer gerne aus verschiedenen Positionen auf ein Thema drauf gucken. Und ich persönlich glaube, und das ist auch das, was ich im Moment so als gesellschaftlichen Konsens wahrnehme, wir leben in einer Welt, wo es hauptsächlich um Optimierung geht, um Prozessoptimierung, um Selbstoptimierung, um Selbstvermessung, um To-Do-Listen. Und wir gucken uns mal, ne, guck mal Social Media an. Social Media ist ja immer ein ganz schöner Spiegel für den Puls, der gerade gesellschaftlich herrscht. Und da brauchen wir gar nicht spezifisch in unsere Pferdebubble gucken. Da können wir einfach in alles reingucken und wir sehen überall, wir kriegen Angebote für Coachings, wir kriegen Angebote für Abnehmenprogramme, für Anti-Aging-Programme, dafür die beste Version unserer selber zu werden, für Biohacks, für, you name it. Da gibt es unglaublich viele Varianten Und das überträgt sich natürlich auf alles andere auch. Wir kommen ja nun auch aus einer Leistungsgesellschaft. Wir haben ja viele Jahre oder viele Jahrzehnte in einer Gesellschaft gelebt, wo es sich gelohnt hat, sich besonders doll anzustrengen und dann den gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen, es irgendwie besser zu haben. Und ich glaube, das ist mittlerweile ja, ganz verrückt geworden, denn wir wollen irgendwie alles fixen. Wir wollen uns überall besser, schneller, man weiß es nicht, machen. Und mit unserem kleinen mobilen Handy in der Tasche sind wir überall und jederzeit nicht nur erreichbar, sondern auch messbar. Viele von uns haben mittlerweile Smartwatches. Ich habe noch keine. Ich weigere mich noch dagegen. Ich weigere mich noch. Ich will nicht noch mehr Social Media Zeit oder Erreichbarkeitszeit verbringen. Ich weigere mich auch dagegen, alle möglichen Messenger-Dienste zu benutzen. Ich bekomme schon alleine unser Kindergarten, das müsst ihr euch mal reinziehen. Unser Kindergarten hat eine App, die als Informations- und Organisationssystem funktioniert. Und über diese App bekomme ich mindestens 20 Nachrichten am Tag. Das Kind hat eine falsche Hose mit, das Wetter hat sich verändert, wir brauchen mehr oder weniger Sonnencreme, wir brauchen Sonnenbrillen, wir brauchen Regenstiefel, wir brauchen, man weiß es nicht. Aber auch hier, ne, immer dieser Optimierungsgedanke dabei, es würde ja auch reichen, wenn wir einmal am Tag eine Nachricht bekommen oder noch wilder, einmal die Woche. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mich macht das persönlich immer ein kleines bisschen wild, wenn die ganze Zeit das Handy pingt. Und deswegen, wir haben kürzlich im Podcast drüber gesprochen, habe ich mir eine andere Routine angewöhnt und habe zum Beispiel gesagt, vorm Frühstück, bevor das Kind aus dem Haus ist, bevor das Kind im Kindergarten ist, machen wir das doofe Ding überhaupt gar nicht an und gucken da gar nicht rein. Und auch den Tag über habe ich meine festen Bürozeiten, da schaue ich in meine Messenger-Dienste rein. Ansonsten machen wir das nicht. Aber lass uns zurück zu den Projektgedanken und den To-Do-Listen kommen und warum das auch in unsere Pferdewelt einsickert. Denn du kennst die Gedanken vielleicht auch, dass man sich so diese Ziele auch setzt. Und ich erlebe auch das bei vielen Reha-Kunden. Ganz oft, da ist so dieser Gedanke von, wenn mein Pferd nicht mehr buckelt, dann wird alles gut. Wenn der Galopp erstmal sauber ist, dann ist alles perfekt. Wenn ich nur endlich das Thema Hufe im Griff habe, dann läuft der Laden. Oder wenn ich den richtigen Stall gefunden habe, den optimalen, perfekten Stall, dann ist plötzlich alles gut. Die Frage ist dann ja auch immer, warten wir auf jemanden, der uns rettet, den perfekten Huftrimmer, der perfekte Reitlehrer, der perfekte Stallbetreiber, der alles für uns richtet? Oder versuchen wir selber so gut wie möglich die Kontrolle zu behalten und uns damit auseinanderzusetzen? Das wäre nochmal eine Frage für einen Psychologen. Das können wir demnächst auch mal im Podcast besprechen. Aber ganz grundsätzlich besteht die gesamte Beziehung, der gesamte Blick aufs Pferd aus kleinen, unerledigten Teilprojekten. Finde ich eine spannende Perspektive und wir können die Perspektive sogar noch spannender machen. Ich arbeite mit vielen wirklich guten Pferdemenschen zusammen, richtig guten Pferdemenschen, die schon einige Ausbildungen gemacht haben und die schon einiges wissen, einige Pferdejahre auf dem Buckel haben. Und dann kommen auch noch so Gedanken dazu wie, ja, ich sehe, das Pferd läuft ein bisschen klemmig in der Vorhand, aber wenn ich es so ausbilde, wie ich das ausbilden kann, wenn ich nur erst den Magen behandelt habe, wenn ich die Ration optimiert habe, dann wird das schon weggehen. Ich habe das Know-how, ich habe das Wissen, ich habe das Können, um dieses Pferd zu fixen. Und dann wird das Pferd mit ganz offensichtlichen Baustellen trotzdem gekauft. Warum ticken wir so? Warum haben wir diese anthropomorphistische und anthrozentristische Sichtweise auf unsere Pferde? Warum vermenschlichen wir das und warum übertragen wir unsere Denkweise auf unsere Pferde und kaufen dann ganz oft sogar Pferde, die nicht fit für den Job sind und versuchen sie dann zu fixen? Pferde denken nicht in solchen Kategorien und trotzdem, wir glauben, dass sie so ticken und behandeln sie entsprechend auch so. Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten hier im Podcast, dass die Denkweise von er provoziert mich oder sie ist beleidigt oder der will mich testen, die wird glücklicherweise, zumindest in meiner Bubble, ich habe von euch viele Nachrichten bekommen, in denen das anders ist, wo ihr noch mit anderen Menschen zusammen seid, aber in meiner Bubble ist das so, das wird immer, immer, immer weniger. Ich höre eher die positiven, in Anführungsstrichen, Verhaltensmuster, die auf Pferde übertragen werden. Von dem Pferd ist langweilig, ja, der hat keine Lust, im Kreis zu laufen, deswegen rennt er immer rückwärts. Oder auch, er fühlt sich berufen für die höheren Aufgaben. Und auch diese Denkweisen haben unsere Pferde nicht. Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür, warum sie Piaf spannender finden sollten als Trab im Kreis. Und umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn das Pferd nicht im Kreis traben kann, dann müssen wir uns überlegen, warum kann es nicht im Kreis traben und nicht, wie kann ich das mit einer Piaf fixen? Habe ich gestern Abend ein spannendes Webinar zu gehalten, erzähle ich euch gleich mehr drüber. Aber wir Menschen, wir neigen dazu, Probleme lösen zu wollen. Und auch unser Umfeld irgendwie kontrollieren, stabilisieren, verbessern zu wollen. Das fühlt sich für uns anscheinend sicher an. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Beziehung mit einem Menschen auch schon mal erlebt habt. Wir gehen ja ganz oft, also wir Mädchen, ne? Wir gehen ja ganz oft auch an Beziehungen mit Männern daran und denken uns, also ja, Mensch, wir können das fixen, wir können das kontrollieren. Dieser Mann hat nur darauf gewartet, dass er sich in uns verliebt oder dass wir uns in ihn verlieben. Und dann werden wir ihn heilen, werden wir ihm helfen, wir werden ihn genug lieben, um alles wieder gut zu machen. Und genau das Gleiche sehe ich auch im Zusammensein mit Pferden. Das hat immer was mit unserer eigenen Biografie zu tun. Das hat immer was damit zu tun, auch, dass wir selber gerne das Gefühl haben, Sicherheit zu schaffen, Kontrolle zu schaffen. Und dabei sind wir gar nicht mehr in der Lage, unser Gegenüber als Ganzes wahrzunehmen. Und was passiert dann, wenn wir unser Pferd als Projekt sehen? Und was passiert dann, wenn wir versuchen, Sachen zu fixen? Wir besorgen uns erstmal Werkzeuge und laufen oft von einem Werkzeug zum nächsten, von einer Reitweise zum nächsten, von einem Sattel zum nächsten, von einem Experten zum nächsten. Und jeder guckt da aus seiner Perspektive rauf und versucht dir Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen du das aus ihrer Perspektive fixen kannst. Aber ganz, ganz wenige Leute. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen ein rosa Kaninchen, weil wir so multidisziplinär, bei Equidemia gucken wir so multidisziplinär drauf und wir gucken uns alles gleichwertig an. Wir gucken uns das Five-Domain-Model an und sagen, Five-Domain-Model haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, ne? Wo wir uns im Endeffekt anschauen, dass Verhalten immer einen Grund hat und aus einer der umliegenden Domains, aus einer der umliegenden vier Domains kommt. Und gucken uns an, warum ist das eigentlich so? Ganz kurz, kleine Klammer auf. Wir gehen zum Webinar von gestern Abend. Wir machen ja in der Akademie, im Membership im Moment, das Thema vom Boden. Und gestern haben wir uns das Thema Longieren angeguckt. Dann haben wir das Webinar wie gewohnt aufgeteilt in zwei Teile. Wir haben uns zuerst den theoretischen Hintergrund angeguckt und haben uns angeguckt, warum longieren wir eigentlich, wo sind die Benefits für unsere Ausbildung und was passierte auf physiologischer Ebene. Was wissen wir aus der Wissenschaft auch, was beim Longieren passiert? Was sind die positiven Aspekte? Was sind die negativen Aspekte? Und wie können wir das Werkzeug so anpassen, dass unser Pferd oder unser Training und auch spezifisch auf die jeweilige Zielsetzung, die wir dann vielleicht haben, ne, ist das Fitnessaufbau oder ist das Gymnastizierung oder sind wir schon so weit, dass wir an Versammlung arbeiten, dass unsere Pferde dann die besten Benefits davon bekommen. Und dann sind wir in die Praxis gegangen und haben uns ein paar wichtige Tipps für die Praxis angeguckt, wie zum Beispiel das Herausführen des Pferdes, weil das ganz oft in meiner Erfahrung das allergrößte Problem in der Beziehung, nicht in der Beziehung, im Training ist das Herausführen und das Halten der Linie, das nicht über die Schulter fallen. Und wenn wir das unter Kontrolle haben, wenn wir das gelernt haben und wissen, wie wir das dem Pferd gegenüber auch kommunizieren können, dann haben wir ganz viele andere Probleme einfach nicht. Und dann hat eine Teilnehmerin gefragt, wie das denn wäre, wenn der äußere Hinterfuß ausfällt, ob ich dann mit Gruppe herein arbeiten würde, um das Problem zu lösen oder warum ich diesen Lösungsweg auch nicht erwähnt habe. Und das ist ganz einfach. Da sind wir wieder beim Thema, das Pferd als Projekt sehen. Das ist ganz einfach. Wenn ein Hinterfuß ausfällt, dann will ich da nicht Zuckerguss oben drüber streuen und machen, dass der Hinterfuß nicht mehr ausfällt, sondern ich will wissen, warum. Warum zeigt mein Pferd dieses Verhalten? Und bei der letzten Folge über Anthropomorphismus haben wir uns darüber unterhalten, ne? Was sind diese vier Fragen, die wir stellen können, um der Ursache ein bisschen näher zu kommen. Wir haben da auch ein Newsletter zu rausgeschickt. Und die Fragen stelle ich mir dann. Warum profitiert das Pferd von dem Ausfallen des äußeren Hinterfußes? Denn Überraschung, für kein Pferd ist es bequem, außerhalb der Balance zu laufen. Und da gibt es relativ einfache Antworten drauf. Ja, eine Antwort ist, der Reiter hat ein Positionierungs- oder der Longeur in dem Fall hat ein Positionierungsproblem und steht irgendwie schlecht und zieht das Pferd immer rückwärts in die Kreisbahn rein, sodass das Pferd über die innere Schulter fällt und der äußere Hinterfuß wie bei so einem Katapult einfach rausschleudert. So, hilft mir jetzt eine Gruppe herein, um das zu fixen? Ja, einigermaßen. Wir können damit das Symptom vertuschen. Wir haben aber die Ursache noch nicht geändert. Die Ursache wäre, der Reiter hat eine schlechte Körpersprache und eine schlechte Propriozeption. Und die können wir relativ schnell und relativ einfach, zum Beispiel, indem wir mit Gassen arbeiten, indem wir mit Orientierungspunkten in der Bahn für den Reiter arbeiten oder indem wir auch ein bisschen Körperarbeit für den Reiter einbauen oder Mensch-zu-Mensch-Arbeit für den Reiter einbauen. Das kriegen wir sehr schnell in ein paar Unterrichtseinheiten gefixt. Möglichkeit zwei. Der Reiter hält den Kopf fest und ist sich darüber nicht, oder der Longeur hält den Kopf fest und ist sich darüber nicht bewusst. Und auch da wird das Pferd über die innere Schulter gezogen, äußere Hinterfuß fällt aus. Wir haben überbogenes Pferd, das kann sich nicht mehr stabilisieren. Und auch hier können wir mit Training und Reitunterricht relativ schnell helfen. Möglichkeit 3. Der Zirkel ist zu klein. Ja, natürlich kann ich auch hier das Symptom mit dem Framing des äußeren Hinterfußes mit dem Gruppe herein wegmachen. Hilft das dem Pferd aber was? Nö, eigentlich nicht. Ne? Dem Pferd und auch dem Menschen dazu wäre viel mehr geholfen, wenn wir uns angucken, oh, schau mal, dein Pferd ist pumpelgesund und kann eigentlich richtig flink laufen. Aber in dem Fall haben wir eine Kreislinie gewählt, die deutlich zu klein ist. Und deswegen muss es sich mit einem Ausfallen der Hinterhand retten, weil das Pferd einfach noch nicht die Kraft hat, noch nicht die Koordination hat, auf dieser kleinen Linie zu laufen. Und wenn wir jetzt ein 1,80 Pferd haben, das auf einer Kreislinie von 3 Metern laufen soll, dann wird es, egal wie gut es trainiert ist, diese Möglichkeit auch niemals haben. Also auch hier, ne, macht viel mehr Sinn, die Ursache zu beheben und die Referenzlinie anzupassen, zu gucken, wie groß muss der Zirkel sein. Macht das überhaupt schon Sinn, auf kleinen Zirkeln zu arbeiten? Macht das vielleicht noch viel mehr Sinn, wenn wir auch mal eine ganze Bahn mitnehmen? Ist das Pferd muskulär und faszial schon so fit, dass es diesen Versammlungsgrad machen kann? Und so weiter und so weiter. Und das Training entsprechend anzupassen, als ein bisschen Zuckerguss auf das Symptom zu packen und dann zu schauen, dass wir das optisch unschöne Symptom nicht mehr sehen, aber an der Ursache sich eigentlich nichts geändert hat. Dann kommt nämlich eine neue Ganganomalie, ne? Kommt eine neue Kompensation. Die sieht dann nur so aus, dass die für das Auge des Betrachters schwerer zu entdecken ist. Und dann sind wir da oft zufrieden damit. Und wir haben es ja auch noch gefixt. Das gibt uns ja ein gutes Gefühl, ne? Wir haben richtig was gelernt. Wir können richtig was. Wir haben das gefixt. Oder? Letzte Variante, und auch die dürfen wir in Betracht ziehen, wenn alles andere nicht der Punkt ist. Wir haben es mit einer subtilen Lahmheit zu tun, wir haben es mit einer Ganganomalie zu tun und wir arbeiten entweder ein Pferd, das gerade schmerzhaft ist, oder wir haben ein Pferd, das außerhalb seiner Möglichkeiten ist. Ganz typisch zum Beispiel Knieprobleme, Meniskusschäden. Wenn die Pferde gerade auslaufen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn die Pferde auf einem kleinen Zirkel laufen, dann ist das ein Problem und dann kommt da eine Belastung drauf, die für das Pferd unangenehm und schmerzhaft ist und zack fällt der Hinterfuß aus. Hilft uns das jetzt, dann Gruppe herein draufzusetzen? Nö, denn der Hinterfuß tut immer noch weh, vielleicht tut er im Gruppeherein sogar mehr weh und wir bekommen dann auch hier eine andere Ganganomalie, wie zum Beispiel das Langkurztreten des Hinterbeins, eine verkürzte Hangbein- oder Standbeinphase oder, die Hüfte rotiert nicht mehr richtig. Da gibt es dann verschiedene Varianten, je nachdem, was der Pferdekörper sonst noch so zu erzählen hat, gibt es dann verschiedene Varianten, mit denen das Pferd kompensiert. Und wenn wir ein Pulsmesser dran machen, dann würden wir sehen, dass das Pferd in solchen Momenten auf einmal deutlich erhöhte Pulsfrequenz hat und sich nicht mehr wohlfühlt. Das heißt also, es macht immer Sinn, runterzubrechen und zu gucken, wo ist die Ursache. Wenn wir die Ursache gefunden haben, können wir an der Wurzel anpacken und brauchen nicht nur Zuckerguss obendrauf machen. Und deswegen habe ich auch der Teilnehmerin gestern Abend auf ihre Frage geantwortet, dass das natürlich eine Möglichkeit ist und ich auch ganz grundsätzlich gerne mit Seitengängen an der Longe arbeite. Wenn ich eben tatsächlich an Seitengängen arbeite, dann ist das eine fantastische Gymnastizierung. Wir können die Pferde geschmeidig halten, wir können das Pferd ohne Gewicht arbeiten und so. Das ist, also ich glaube, das ist eine der großen Errungenschaften auch der akademischen Reitkunst, dass wir das machen können und dass wir eine Pädagogik haben, die das zulässt, dass wir die Pferde auf Distanz gymnastizieren können, ohne Reitergewicht obendrauf. Das ist ein ganz großartiges Werkzeug. Aber wir dürfen dieses Werkzeug nur für das Pferd gebrauchen und nicht gegen das Pferd missbrauchen. Das heißt also nicht gerade richten um jeden Preis, sondern immer gucken, was ist denn hier eigentlich los? Und dann gegebenenfalls das gymnastische Werkzeug ansetzen, wenn die Zeit dafür bereit ist. So, jetzt habe ich eine ziemlich große Klammer gesetzt. Kommen wir zurück zu unserem Ursprungsthema. Wir können das Pferd also ganz selten einfach so fixen. Und wenn wir dann in diesen Projektblick geraten, dann sehen wir ganz oft nur noch Verhalten und nicht mehr nur Befinden, wie in dieser Frage eben auch. Die Frage war nicht, warum fällst du mit dem äußeren Hinterfuß aus, sondern wie kann ich das wegmachen? Im allerschlimmsten Fall passiert dann was, das wir eigentlich gar nicht wollen, denn eigentlich wollen wir ja was Gutes für unsere Pferde tun. Was dann aber oft passiert ist, wir pressen das Pferd in eine Form, in die es eigentlich nicht gehört. Wir pressen das Pferd in eine Idee, die nicht angenehm ist für das Pony. Und was passiert dann? Das Pferd kommt in ein körperliches Unwohlbefinden. Was ist das eigentlich für ein Wort? Das Pferd kommt in einen körperlichen Alarmzustand. Und wird dann natürlich auch nichts mehr lernen. Es wird ein Verhalten abspulen, es wird irgendwie reagieren, es wird sich schützen. Und im allerschlimmsten Fall wird das Pferd sich so schützen müssen, dass wir sagen, er wird schwierig. Sie wird schwierig, fängt dann an, irgendwie Konfliktverhalten zu zeigen, vielleicht buckeln, vielleicht steigen, vielleicht wegrennen, auf jeden Fall aus der Form fallen. Und wenn es keine Möglichkeit hat, mehr zu noch zu flüchten oder sich zu entziehen, dann sehen wir die ganzen Mikromarker, das Schmerzgesicht und so weiter und so weiter. Und die ganzen Ganganomalien, die da kommen. Und im allerschlimmsten Fall wird das Pferd dann so viel Angst haben, dass es wirklich zum Problempferd wird. Das heißt, wenn wir eine gute Beziehung zu unserem Pferd haben wollen, dann braucht es viel weniger den Projektgedanken, viel weniger Plan von, ich fix das jetzt in der und der Reihenfolge, sondern sie braucht Präsenz, sie braucht Wahrnehmung von unserer Seite. Sie braucht Reflexion. Ganz wichtiger Punkt. Aus der Forschung wissen wir natürlich auch, wenn wir bei dem Lerngedanken bleiben, wissen wir aus der Forschung, Pferde lernen am besten in einer sicheren Umgebung, Menschen übrigens auch. Wir können das viel provokativer sagen und können ganz klar sagen, Stress macht dumm. unter Druck, unter Angst, im Funktionsmodus lernen wir nicht mehr wirklich. Wir können uns da nicht mehr wirklich entspannen und können auch das, was wir heute gelernt haben, oft morgen nicht mehr rekapitulieren. Trotzdem sehen wir, dass Pferde auch unter Druck oder in unangenehmen Situationen vermeintlich erwünschtes Verhalten immer wieder abspulen. Und das Interessante ist dann dabei, dass das Pferd nicht gelernt hat, wie es ja, piaffiert oder in Gruppe hereinmacht, sondern es hat ein Meideverhalten gelernt. Es zeigt also dann unter Stress ein Verhalten, was weniger unangenehm ist als die, ja, als die andere Option, die Korrektur. Nimmt der Hinterfuß dann korrekt Last auf? Nee, wir sehen halt nur eine andere Ganganomalie, der wir uns heute vielleicht noch nicht bewusst drüber sind. An der Stelle sage ich jetzt nochmal meinen Lieblingssatz. Einseitige Hinterhandslahmheiten werden vom gleichseitigen Vorderbein kompensiert. Da gibt es eine schöne Studie aus 22 zu. Das heißt also, wenn das Pferd immer mit dem gleichen Hinterbein ausfällt und immer über die gleichseitige Schulter fällt, dann dürfen wir uns natürlich angucken, was ist denn da eigentlich in dem gleichseitigen Hinterbein tatsächlich los? Ist das ein Reiterfehler oder in dem Fall ein Fehler des Longeurs, kriegen wir das sehr schnell gefixt. Dann machen wir einfach den Zirkel ein bisschen größer, wir korrigieren die Körpersprache oder wir geben mit der Hand ein bisschen besser nach, finden da eine bessere Richtung, arbeiten zum Beispiel mit einem Bauchscheinwerfer, den ich sehr als Bild mag. Und dann ist das Problem aber auch in ein oder zwei Unterrichtseinheiten weg. Dann kann der Mensch noch mal in alte Muster zurückfallen, auch das Pferd noch mal in alte Muster zurückfallen, aber das Problem ist einfach weg. Und was passiert dann? Wir entblockieren uns quasi, ne? Wir kommen aus der unangenehmen Situation raus. Wir können Sicherheit und Vorhersehbarkeit kreieren und erhöhen damit auch die Kooperationsbereitschaft des Pferdes. Das fühlt sich weniger gestresst und fühlt sich weniger in eine Form gepresst, in eine Rolle gepresst. Und ich bin der Meinung, Selbstwirksamkeit macht Pferde einfach auch gesünder, macht Pferde offener für unsere Vorschläge. Wir haben mal darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben im Podcast auch mal darüber gesprochen. Pferde haben ein Ich-Gefühl. Da gibt es auch eine tolle Studie, die den Spiegeltest, der noch gar nicht so alt ist beim Pferd. Ich glaube, von 2019, 2020. Zu findet ihr bei YouTube, kann man bei YouTube googeln. Da haben Forscher sich mal angeguckt oder haben es geschafft, den Spiegeltest auf Pferde zu übertragen und damit nachweisen können, Pferde haben ein Ich-Gefühl. Pferde erkennen sich selber. Das legt eben dieses Ich-Gefühl nahe. Und entsprechend müssen wir sie natürlich auch behandeln. Traurigerweise ist das eine relativ neue Erkenntnis, obwohl wir Reiter das ja eigentlich schon immer kennen. Und im Moment passiert da ja ganz viel Bahnbrechendes. Nicht, dass wir Reiter uns nicht darüber bewusst wären, was für großartige Wesen und was für sozial intelligente Wesen unsere Pferde eigentlich sind. Trotzdem ist davon ganz viel wissenschaftlich noch nicht anerkannt gewesen, muss man fast sagen, denn da passiert gerade im Moment fast jeden Tag was Neues. Es ist toll. Es ist einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, dass der Summit in 2026 sich mit dem Thema Cognition beschäftigt. Denn da ist so viel Neues gerade jetzt im letzten Jahr passiert. Jetzt wurde gerade, ich habe gerade einen Artikel gelesen zum Thema Pferde haben ein Objektgedächtnis. Das ist fantastisch. Fantastisch, dass das nachgewiesen werden konnte. Wir Menschenkinder, wir können das erst, ich glaube, mit 4 oder mit 5 Jahren, dass wir verstehen, wenn ein Objekt verschwindet, ist es nicht weg, sondern es ist halt nur woanders. Wir sehen es nicht mehr, aber es ist grundsätzlich noch da. Deswegen funktionieren Hide-and-Seek-Spiele zum Beispiel. Und bei Pferden konnte das jetzt auch nachgewiesen werden. Und ich bin mir sicher, je besser wir lernen, die wissenschaftlichen Tests und auch die Versuchaufbauten so anzupassen, dass wir artspezifisches Verhalten abfragen können. Und einer der Gründe, ne, warum das so lange gedauert hat mit dem Spiegeltest beim Pferd oder auch mit einem Spiegeltest beim Hund und bei anderen Spezies nachzuweisen, das Wiring im Hirn ist ein kleines bisschen anders als bei uns Menschen. Deswegen muss die Frage anders gestellt werden. Es ist nicht so, dass Pferde und Hunde und Katzen das nicht können, sondern die Frage muss einfach anders gestellt werden, um es nachzuweisen. Und jetzt lernt man das und jetzt kann man das immer besser, dass die Frage artspezifisch gestellt wird und entsprechend lernen wir immer mehr über diese faszinierenden Wesen und ich bin davon beeindruckt, wie intelligent Pferde wirklich sind. Und ich glaube, da wird noch ganz viel kommen. Da werden wir noch ganz, ganz viel mehr zu lernen. Und umso mehr ist das wichtig, dass wir das Pferd ganzheitlich sehen und nicht diese Idee haben von, wir müssen das jetzt fixen. Das Pferd zeigt ein Verhalten, das wir fixen müssen. Das hat auch was damit zu tun, wenn wir so auf das Pferd drauf gucken, dann hat das auch was damit zu tun, dass Beziehung natürlich auch biochemisch wird. Das heißt, wir haben natürlich diese Hormonausschüttung, ne, Oxytocin, Dopamin und so weiter, Vagusaktivität, können wir lange drüber reden. Und das alles beeinflusst, wie offen das Pferd für ein Training ist, aber nicht nur das Training, sondern auch, wie wir in der Beziehung miteinander sind. Wir können das auch ganz simpel sagen. Wenn ich am Anfang gesagt habe, Stress macht dumm, dann können wir jetzt auch sagen, Entspannung ist immer gut. Das stimmt tatsächlich einfach immer. Wenn wir uns miteinander sicher fühlen, dann haben wir immer einen besseren Eingangswinkel für ein Training, dann haben wir immer einen besseren Eingangswinkel für die Kommunikation mit dem Pferd und im allerbesten Fall auch eine tiefere Freundschaft, eine engere Bindung. Das bedeutet, wenn wir zuerst die Beziehungsebene pflegen, und nicht die Projektebene. Schaffen wir die Grundlage für jede Art von Entwicklung, die hinterher kommt, und schaffen auch die Grundlage dafür, dass wir schwierige Situationen leichter meistern können. Wie wäre das also, wenn wir das Pferd nicht als Baustelle sehen, sondern als Begleiter mit einer eigenen Biografie, mit einer eigenen Agenda, sich selber zu schützen, dass es ihm selber gut geht, und einer eigenen Geschichte. Was wäre also, wenn du dich fragst, nicht fragst, wie kriege ich das Problem weg, sondern wenn du fragst, was möchte mein Pferd mir zeigen? Was möchte mein Pferd mir mitteilen? Und hier habe ich ein paar Reflexionsfragen für dich und ich brenne natürlich wie gewohnt auf deine Antworten und frag dich doch gerne mal selber, wo versuche ich gerade mein Pferd fertig zu machen. Wo versuche ich gerade ein Problem zu fixen, die Tritte zu verlängern oder ja, was auch immer gerade euer Thema ist. Zweite Reflexionsaufgabe für dich ist, wo spüre ich den Druck, etwas lösen zu müssen? Und kommt der Druck aus mir selber oder kommt er vielleicht aus meinem Umfeld? Sind es vielleicht die Bandenreiter? Sind es vielleicht die Stallkollegen? Sind es vielleicht die Wendys von Instagram? Wo kommt der Druck her, etwas lösen zu müssen? Und die dritte Frage, die ich dir mit auf den Weg geben möchte heute, ist, was wäre, wenn ich heute einfach nur da bin, ganz ohne Agenda, ganz ohne Projektgedanken? Pferde sind nicht auf der Welt, um besser zu werden. Sie sind einfach nur da. Sie wollen einfach nur sein. Ich würde tatsächlich unterstellen, das Gleiche gilt für uns Menschen. Auch wir sind nicht da, um ständig optimiert zu werden. Wir sind, eine Kollegin von mir sagt immer, we are human beings, not human doings. Und ich denke, diesen Gedanken dürfen wir auch mit in die Beziehung zu unseren Pferden nehmen. Sie sind da, um mit uns zu sein. Wir wollen miteinander sein. Wir wollen ihnen zuhören. Und wenn wir das schaffen, unseren Pferden zuzuhören, dann wachsen beide Parteien. Ich weiß, der Blickwinkel ist herausfordernd und er verlangt, dass wir uns auch selber nicht als Projekt sehen, das ständig leisten muss. Und dass wir akzeptieren, dass Entwicklungen nicht linear sind. So ist das halt mit dem Leben. Ich sage ganz gerne, das Leben passiert einfach und Beziehungen sind chaotisch, lebendig und planbar und dann passiert hinter der nächsten Ecke wieder ein kleines bisschen Leben. Und genau da liegt auch die Magie darin. Ich lade dich also heute ein. Schau nicht darauf, was noch nicht perfekt ist, sondern schaut auf das, was schon in Verbindung, in Resonanz miteinander ist. Und schau doch mal auf dein Pferd als ein Wesen mit einer eigenen Agenda und das als alleroberste Priorität hat, ein gutes Leben zu haben, unversehrt zu sein, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten ausdrücken zu können. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Wenn dich das Thema berührt und beschäftigt, dann schreib mir gerne. Ich freue mich wie immer von dir zu hören auf Instagram per E-Mail oder natürlich auch im Membership. Denn genau da arbeiten wir gemeinsam an Beziehung, an Leben miteinander und nicht an Perfektion. Danke, dass du heute zugehört hast und bis ganz bald bei der nächsten Folge im Podcast. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, auch die Folge über Anthropomorphismus zu hören, falls du das nicht eh schon getan hast. Wenn du dich mal bei uns im Shop umschaust, dann findest du noch ein paar schöne Werkzeuge, die wir dazu mit an die Hand geben können, vor allem auch für Reflexionsaufgaben. Wir haben ein digitales Trainingstagebuch entwickelt, das dir sicherlich viel Spaß bringt. Am meisten Spaß bringt es dir, wenn du ein iPad oder ein ähnliches Gerät zur Verfügung hast, denn du brauchst eine App, die heißt GoodNotes oder Notify dafür, damit das Ding so richtig viel Spaß bringt. Andere Empfehlung, die ich dir gerne noch mit an die Hand geben möchte, ist, damit wir Pferde ganzheitlich oder multidisziplinär sehen können, brauchen wir natürlich auch einen breiten Blickwinkel und eine ganze Menge an Wissen. Das liefern wir dir in der Equidemia Online Academy, in der Membership. Und wenn du Profi bist und dich professionalisieren möchtest, dann beginnt bald die nächste Masterclass, wo wir ganz tief und ganz wissenschaftlich mit ganz tollen Referenten in diese Themen einsteigen. Du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen, damit du es nicht verpasst, wenn die Türen öffnen, oder du kannst direkt all in gehen und mir direkt eine Bewerbung schicken an selina@equidemia.com. Die neue Masterclass wird direkt mit dem Lahmheits- und Ganganalyse-Modul beginnen. Da geht es im Spätsommer los und vorher bekommt ihr schon ein bisschen Zeit, um einzuchecken und um euch ein bisschen umzuschauen. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Selina.